Nimm's Rad, der Podcast, heute mit
Alex Tuspas.
Überraschung des Monats?
Überraschung des Monats war, dass Kenia doch sehr, sehr viele Mitarbeiter hat. Also die haben ja Stellen gestrichen und das war für mich so, wow, also weit über 1000. Ja, es ist groß, weil wir wissen, wie so ein Fahrradgeschäft sich rechnet. Also da wundert mich jetzt nicht mehr, nichts mehr. Es war übrigens bei allen eine Überraschung. Ich habe gesagt, what?
Wie viele Angestellte hat Hefa?
Weniger. Deutlich weniger. Also sehr viel deutlich weniger, ja.
Must see oder must do des Monats?
Für mich a must hear. Und zwar Streets of Minneapolis von Bruce Springsteen. Samstag geschrieben, Sonntag aufgenommen, Montag veröffentlicht, Protestsong, also Unterstützung.
Klare Ansage.
Für eine völlig klare Ansage und glaube ich weltweit auf Nummer 1 gerade. Also wirklich. Und das Schöne daran ist, dass ich hoffe, zwei Dinge, dass natürlich inhaltlich bin ich für dabei und das Zweite ist, dass die Musik ihr revolutionäres Potenzial wiederbekommt und nicht einfach nur so ein bisschen Berieselung ist. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie die 70er. 60er, 70er.
Ja, und danach tanzen wir zu Harry Styles. Good News des Monats?
Ja, man spricht wieder miteinander. Ich glaube, die Good News ist, wir sind ja Scheidungskinder, das haben wir ja festgestellt, wir alle in der Industrie und Mama und Papa scheinen gerade wieder so ein bisschen miteinander zu sprechen. Die Scheidungsaxt wurde wieder aufgehängt. Es gibt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen eher so Annäherung. Muss man mal schauen, was draus wird, aber ich meine, reden ist immer gut. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Also es geht um die Eurobike, falls das jetzt zu
ja, klären wir kurz auf. Vielleicht noch, dass in der Scheidung es auch ein kleines, großes Opfer gab. Ja. Also Stefan Reisinger, der ehemalige Geschäftsführer von der Fernamic, ist nicht mehr da. Er wurde ersetzt durch Philipp Ferger. Kennst du Philipp Ferger?
Nein.
Eigengewächs der Messe, 40 Jahre habe ich nachgeschaut und seit 17 Jahren bei der Messe.
Also
tatsächlich starkes Eigengewächs. Ja. Genau, und jetzt kam heraus, dass das gesprochen wird, und zwar nicht in Frankfurt, sondern in Brüssel, am Rande der ECI Launch Reception hieß es. Also ECI ist ja schon eine Zusammenführung von Cycling Industries Europe und Kunabi. Und da kamen die Verbände, also ZIV und Zukunft Fahrrad, mit eben der Fernamic zusammen und man spricht über einen Neustart der Eurobike 2027, aber auch schon über Veränderungen 2026. Und wobei heute auch verkündet wurde, dass Shimano sicher nicht dabei ist, 2026 auf der Eurobike. Ja, we will see. Ich hoffe auf einen guten Neustart.
Ich finde es ein interessantes Timing, nebenbei bemerkt. Und ich habe lange überlegt, ob diese Überraschung des Monats tatsächlich der Rauswurf von Stefan Reisinger war. Ehrlicherweise, es war schon klar, es war ja so wirklich ein offenes Geheimnis,
ja, klar.
Dass die Verbände so ihr Zielkreuz auf den Stefan hatten und dass das auch für sie, warum auch immer, er muss gehen, Punkt.
Ja,
und
die
das
Personalien.
War tatsächlich, also ich glaube, da hätte Fernamic gar nicht anders reagieren können, als dann, wenn sie überhaupt sprechen wollen, dann war das eine völlig klare Forderung, der muss weg. Da kann man jetzt davon wirklich halten, was man will. Und ich bin mir jetzt auch nicht so unbedingt sicher, wenn der eine Mensch weg ist, dass dann wird alles gut. Aber es war einfach eine Forderung der Verbände offenbar. Und gut, jetzt haben sie sich erfüllt und jetzt spricht man wieder.
Tja. Ja, ich würde mir halt wünschen, dass man mit weniger Ego miteinander spricht, dass man mit mehr Offenheit miteinander spricht, weniger Eigeninteresse, mehr weites Interesse auf die ganze Branche legend. Ich verstehe es immer nicht so richtig, weil wenn man so viele Jahre sehr erfolgreich war, verstehe ich, dass man glaubt, man weiß, wo es lang geht, aber man ist doch im Grunde nur erfolgreich, wenn man viel Neugier mitbringt, viel Offenheit und auch viel Interesse an der Meinung von anderen. Und ich glaube, ohne Inklusivität und Vielfalt ist wirklich auch unsere Branche, kann dieses Potenzial, das sie hat, nicht ausschöpfen. Meine Meinung.
Ich bin völlig dabei und es gibt ja dann anscheinend einen Messebeirat, da bin ich schon sehr gespannt, wer da alles drin sitzt und wie es dann ausschauen wird, aber letztendlich, ich glaube, die Bewegung ist jetzt deswegen reingekommen, weil zwar extrem starke, verhärtete Fronten mit sehr viel Ego, also wirklich richtig viel Ego, aufeinander trafen und jetzt ist halt eine Ego-Seite rausgenommen worden, weil einfach der Schuss schon laut und deutlich war. Jetzt kann man sagen, super Verhandlungserfolg der einen Seite, erinnere mich so ein bisschen, wie es gerade draußen in der Welt, der ganzen Weltgeschehen läuft, man schmeißt erstmal eine Handgranate und sagt so, bevor die zweite kommt, jetzt wird verhandelt. Und ja, kann man machen, muss man nicht. Wie gesagt, zumindest die Good News, sie reden. Es gibt vielleicht sowas wie Zukunft. Ehrlicherweise, die Grazer, die der Eurobike abgekriegt hat, bin mir nicht sicher, ob man die noch wirklich noch mehr kitten kann. Vielleicht gibt es ein komplett neues Messekonzept für 26. Jetzt hat Shimano abgesagt, wirklich einen Tag, nachdem er wieder miteinander spricht. Also wir haben jetzt, also ich, da kann man jetzt sagen, was er will, aber die Eurobike ist wirklich zerstört worden und die ist, das ist wirklich krass, was momentan passiert. Wir waren jetzt auf Händlerschulung, haben die Händler gefragt, wie viel von den fast 200 Händlern, mit denen wir gesprochen haben, fast waren ihr sogar mehr, 250, wie viel kommen auf die Eurobike, und es war unter 10, weil sie gesagt haben, naja, macht keinen Sinn mehr, die ganzen Marken sind ja nicht mehr da. Mhm. Und es ist, puh.
Ja. Ja, wir werden sehen. Ich habe LinkedIn entnommen, dass du beim SRZ Bike Prolog dann Ende Februar auch über die Zukunft der Messe sprechen wirst. Mit noch einem Mann, einem anderen Mann und noch einem Mann.
Ja, ist auch so ein Thema. Ehrlich, ja.
Anscheinend also nur so als Messe Hinweis, man kann wirklich Veranstaltern auch als Teilnehmer Druck machen, indem man sagt, sorry, aber ich nehme nicht an einem All-Male-Panel teil. Das ist durchaus eine Möglichkeit, die man äußern kann als Mann. Sagen, mir ist dieses Panel zu männlich. Ich wünsche mir mehr Diversität. Es gibt Frauen. Ja. Es ist heute am 30. Januar in Wiesbaden der Women in Cycling Summit mit 100 Frauen. Und wenn ich dann immer wieder sowas lese, es ist fast schon eine Unterstellung, dass diese Frauen, die in der Branche sind, diese 100 Frauen, die in Wiesbaden sind und die anderen, darüber hinaus alle so inkompetent sind, dass sie auf keinem Panel, in keiner Keynote, in keiner Moderation, ja, wahrscheinlich werdet ihr moderiert von der Frau, weil Frauen können ja gut schlichten. Es ist so enttäuschend.
Aber ja, gut. Vor allem vor der Tatsache, und das stimmt, also mindestens die Hälfte der Kunden sind Frauen. Und es zeichnet sich weder in der Industrie, noch im ganzen Handel zeichnen sie das wirklich lustigerweise ab. Auch ehrlicherweise ganz früh im Portfolio nicht. Und es stimmt schon, das ist ein Thema, das haben wir jetzt vorhin im Vorgespräch, ist mir das eigentlich immer mehr bewusst worden, dass es eigentlich eine völlig, völlig groteske Situation ist. Und da geht es jetzt wirklich grotesk. Nicht so unbedingt so politisch korrekt zu sein, sondern es ist wirklich einfach Blödsinn. Es ist einfach Blödsinn. Also ganz ehrlich, wir haben mindestens die Hälfte der Menschen sind Frauen, die Hälfte der Menschen, die Fahrräder kaufen, sind Frauen. Frauen sind die deutlich intelligenteren Konsumenten, das muss man ganz klar sagen.
Wir sind treuer. Ich meine, es gibt so viele Argumente, die brauchen wir jetzt gar nicht alle rausziehen. Es ist nur immer wieder so frustrierend, das heutzutage noch tagtäglich so zu erleben, wirklich tagtäglich. Und ich habe dir im Vorgespräch gesagt, ich bin einfach so müde. Ich bin so müde, ich bin so erschöpft. Und ich habe auch gesagt, weißt du, als 1,60-Frau kannst du nur so und so oft so und so viel nach oben springen und hast vielleicht auch gar keine Lust zu springen, um gehört zu werden, um gesehen zu werden. Und irgendwann bleibst du einfach stehen und sagst dir, ich setze mich jetzt hier hin und ich schaue nur zu.
Ja, aber
ich glaube halt immer noch an diese Branche, ich glaube an das Potenzial. Und es ist bezeichnend, dass wenn eine Branche in der Krise ist, und wahrscheinlich die erste richtig große Krise für diese Branche, dass man dann in dieser Situation auf Verhärtung geht und nicht auf Öffnung und aufeinander zugehen, einander zuhören, vielleicht auch mal einen Schritt zurückgeht und sagt, jetzt ist vielleicht auch mal Zeit für etwas anderes, für jemanden anders Gehör zu bekommen. Aber we will see.
Das führt natürlich jetzt ein bisschen größerer Bogen jetzt, aber was grundsätzlich an der ganzen Industrie gerade fehlt, ist, und da muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt momentan am Horizont überhaupt nichts und niemand, also auch nichts in die Verbände, irgendjemand, der zusammenführt, da ist eher so, da ist viel Spaltung drin. Die Eurobike, dann diese ganze Leistungsdiskussion bei E-Bikes, und es fehlt so also ein Integrator. Das Einzige, den ich jetzt tatsächlich momentan sehe, der im Markt herrlich unpolitisch unterwegs ist und tatsächlich nicht redet, sondern tut, ist tatsächlich die Bike & Co. Also auch mit dem Order Festival letztes Jahr, das war Wahnsinn, das war das erste Mal. Das haben wirklich alle Hersteller gesagt, wir haben alle wieder miteinander gesprochen und die haben nur ein paar Themen jetzt vor, die ganz, ganz, ganz spannend finden. Und das Ganze immer so ein bisschen agnostisch, also nicht das eigene Ego vor sich hertragen oder die eigene, komplett eigene Zielsetzung. Das liegt natürlich auch so ein bisschen im Wesen dieser Vereinigung. Das finde ich ganz spannend. Ähnlich ist mir ehrlich gesagt beim VSF gegangen. Das letzte Mal haben wir einen Udo gehabt. Das sind einfach die Persönlichkeiten her. Also, wobei die so ein bisschen politischer sind, das ist okay, aber so jemand wie die Bike & Co., die momentan wirklich integrieren, die tatsächlich einen Handel in der Hand nehmen, versuchen da wirklich aktiv zu helfen. Und da würde man unglaublich wünschen, dass es davon einfach mehr gibt, weil wir müssen eines dürfen nicht vergessen. Also wir haben jetzt momentan, der draußen läuft schlecht, richtig schlecht im Handel. Also es ist wirklich, das wird ein ganz böse Frühjahr. Und ganz viele Händler sind wirklich ganz kurz vor knapp, Industrie ganz genauso. Und da gibt es natürlich die Rahmenbedingungen, draußen sind denkbar schlecht. Aber das Problem ist, wir haben in der Branche auch unglaubliche eigene Schwäche. Wir verkaufen seit 5 Jahren das gleiche Produkt. Also es gibt kaum Produktinnovation. Also die Kaufimpulse, woher sollen sie denn kommen? Klar, es gibt einen Grund, einfach der Overstock, die Lager sind immer noch voll, aber die Händler, das möchte man nicht zusätzlich noch verschärfen durch neue Produkte, verstehe auch, aber es fehlt natürlich ein Sales-Impuls. Und das Zweite ist, und das ist tatsächlich ein viel zu großes, unterschätztes Problem, für die Menschen da draußen ist das E-Bike ein Sorgenkind. Das ist genauso wie die deutsche Automobilindustrie ist momentan auch das Sorgenkind und kein Mensch kauft sich gerne Sorgenkinder. Und wenn wir das Narrativ und nicht drehen und auch diese Meinung nicht drehen, dann ist es im Grunde genommen, können wir uns am eigenen Schopf nicht aus dieser Krise ziehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns als Industrie genau in dieser Krise schon ein bisschen neu erfinden müssen. Und solche Vereinigungen wie Bike und Co.
Vielen Dank für den Ball, Alex. Denn ich habe mir heute als Thema auserkoren, ausgedacht. Es ist mir aufgefallen, es waren 2 Unternehmen in den Medien in der letzten Zeit. Und ich dachte mir, das ist ja ganz interessant. Man könnte anhand dieser beiden Unternehmen mal schauen, generell, wo geht es denn hin mit der Zukunft der Fahrradindustrie? Ist es eine Industrie, die sich neu definieren möchte? Und wenn ja, wie? Beziehungsweise auch wer oder von wem? Das heißt, wer sind die vielleicht auch neuen großen Player von morgen? Wie stellen die sich auf? Welche Kompetenzen braucht man für die Zukunft? Genau, und die 2 Unternehmen, die durch die Presse gingen, den einen hattest du schon genannt, also 2 ganz unterschiedliche Unternehmen. Auf der einen Seite Canyon als traditionelle Fahrradmarke, die aber auch schon mal disruptiert hat durch sein Direktvertriebsmodell. Aktuell, nach Jahren des großen Wachstums, über 2 Meter Wachstum durch Basketballunterstützung. Etwas strauchelt, Gründer Roman Arnold ist wieder operativ am Steuer, sagt 20% der Stellen werden gestrichen und sie fokussieren sich auf das, was läuft. Das ist zum einen, sind es die Performantenlinien beziehungsweise auch E-Bike. Und auf der anderen Seite Decathlon, die mehr oder weniger die Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette ausbauen. Ja, eigene Entwicklung, eigener Vertrieb natürlich, eigener Service. Und dazu kommt jetzt die Integration des Leasingsgeschäfts. Also die News war, dass sie von Brockhaus Technologies, dort war Bike Leasing verankert seit 2021, eben Bike Leasing übernehmen, 52%, und zwar für 240 Millionen. Und gekauft wurde es von Brockhaus Technologies 2021 für 300 Millionen. Also Decathlon sichert sich die Mehrheit an Bike Leasing und sie sichert sich die Mehrheit an Rebike Mobility. Alex, viel Information zum Auftakt. Was sind deine Gedanken zu diesem Duo, das ich jetzt hier mal so positioniert aufgestellt habe?
Also ich glaube, dass ich spannend finde, dass du Canyon als traditionellen Fahrradhersteller bezeichnest, weil das stimmt total und das stimmt überhaupt nicht. Also gestartet sind sie erst einmal als Disruption, das heißt Direktvertrieb. Es war einer der ersten, der tatsächlich sehr sichtbar dieses Thema Direktvertrieb angegangen ist, damals auch mit Preis-Leistung, also die ganzen Vorteile ausgeschöpft. In einer Zeit, wo die Welt nur in Ordnung war, es gab kein E-Bike, also es gab vor allen Dingen normale Fahrräder und die haben Canyon war sehr, es kommt ja aus der Geschichte von Norman Allard, sehr sportiv, High-Involvement-Konsumenten, also Konsumenten, die sehr genau wissen, was sie da kaufen, die das da auch wirklich gern zusammenbauen, die sich wirklich sehr, sehr stark mit dem Produkt beschäftigen. Das hat dazu geführt, dass das tatsächlich relativ gut funktioniert hat, weil diese Zielgruppe eine sehr, sehr traumhafte Zielgruppe ist, weil da ist so mit Direktversand und so weiter und wie gesagt, aufbauen nicht das große Thema. Problematisch wurde es dann, dass plötzlich aus einem also eine Preisalternative ist dann sehr, sehr gestandener Markenhersteller geworden, also bei dem dann der Preis nicht mehr der totale Fokus war, sondern wo dann plötzlich die Marke, Produktinnovation immer stärkere Rolle spielte, was auch gut ist und was sie wirklich verdammt gut gemacht haben, muss man ganz klar sagen. Es hat sich ein bisschen verschoben, hat auch noch wunderbar funktioniert und dann gab es irgendwann einen Peak und da hat, glaube ich, der Gründer zum richtigen Zeitpunkt dann auch das Ding jemand umgehangen, weil zu dem Zeitpunkt war es dann schon klar, dass sich der Markt wahnsinnig verändert. Das heißt, der Zug geht mit völliger Kalotte in Richtung E-Bike und das E-Bike ist online nicht verkaufbar. Punkt. Und schwer verkaufbar, aber es gibt, ich komme dann gleich dazu, es gibt eine schöne Studie, die hat mich beinahe vom Mocker gerissen, wo man tatsächlich merkt, dass das E-Bike in der jetzigen Form online an der Grenze zur Unverkäuflichkeit ist. Hefa hat online gestartet, wir sind jetzt mittlerweile mindestens über 90% offline, also Händlervertrieb, wir haben das komplett umgestellt, genau aus dem Wissen heraus. Wir haben auch viel ausprobiert und haben da wirklich als eigener Erfahrung sprechen. Es gibt einen Preispunkt, der funktioniert online, es gibt ab einem gewissen Preispunkt, funktioniert es fast nicht mehr. Die Art und Weise, wie du online verkaufst, ist wirklich teilweise wirklich grotesk. Also du fährst ein Rennen mit Anlasser, weil du im Grunde genommen, du kaufst da Traffic und machst es rein über Statistik. Klar, wenn du 2 Cent reinschmeißt und 3 Cent kommen raus oder 2,1 Cent kommen raus, dann lohnt es sich noch. Aber es ist verdammt hartes Business. Also von dem her ist dann Canyon hat sich stark verändert und ist dann plötzlich so ein bisschen zwischen Welten, ist plötzlich ein traditioneller Hersteller geworden auf der einen Seite mit einem vormals innovativen Vertriebssystem. Jetzt ist aber das Problem, das E-Bike ist wesentlich demokratischer, wesentlich weniger spitz. Erkennt man schon daran, dass es überhaupt kein Rennformat fürs E-Bike gibt. Also es gibt diese Hochspezialisierung nicht. Auch dieses totale, extreme High-Involvement, das gibt es, aber es verschwindend gering. Die restlichen 99,5% der Menschen wollen im Grunde genommen nur E-Bike fahren oder nur fahren, Punkt. Und damit beginnt tatsächlich die extreme Herausforderung der ganzen Onliner. Zusätzlich, das haben wir das letzte Mal schon besprochen, haben die natürlich das Problem, dass die ihre ganzen Überbestände, die sie genauso gesammelt haben, nicht an Händler weiterpresst, dass sie einfach das Risiko weitergeben haben können. Das ist bei ihnen einfach ein Lager gelegen. Jetzt haben sie entsprechend Nachfrage gehabt. Sie haben das Problem, dass jetzt mittlerweile durch die extremen Discounts draußen ihr Preisvorteil auch weg war. Führt dazu, dass Cowboy praktisch insolvent ist, YT insolvent war oder Sushi verschwunden ist, Canyon minus 40 Millionen sind die mittlerweile. Also da ist momentan richtig feuernd am Dach, sagt er, die extreme Schwäche dieses aktuellen Vertriebssystems. Von dem her muss man da ein bisschen, stimmt es, dass es ein traditioneller Hersteller ist, der eigentlich aber völlig untraditionell ist. Das heißt, man müsste eigentlich nur einen Dritten dazu nehmen, der wirklich mit Händler zusammen ins Rennen geht. Den lassen wir jetzt erstmal aus. Und dann gibt es natürlich Decathlon. Und Decathlon ist ein Händler. Ein Händler mit angeschlossener Fahrradfertigung. Das heißt, ein Händler, der zum Fahrradfertiger wird. Das ist tatsächlich der wesentlich nachhaltigere Weg. Es ist der Weg, der tatsächlich funktionieren wird. Warum?
Aber Fahrradfertiger auch schon länger als Canyon existiert, gell?
Ja,
also 1986 das erste Rad aus dem Hause Decathlon.
Mhm. Ja, aber muss man ehrlicherweise sagen, also die Geschichte ist, es war meistens White Label, da ist einfach, das hat irgendjemand, man hat einkauft, einfach die Eigenmarke draufpappt und fertig war der Lack. Das hat dann immer so bescheiden funktioniert. Warum? Weil die waren günstig, aber also die ganze Vertriebsstruktur war nicht so wahnsinnig gut drauf ausgelegt. Das ist immer so ein bisschen ein Side-Business gewesen. Wenn man schaut, die ganzen...
Seit wann nimmst du Decathlon auch als Marke mit einem starken Entwicklungsteam wahr? Mhm. Also wir als Deutsche ist ja sowieso ein bisschen, also wir sind nun mal keine Franzosen, aber seit wann würdest du so... grob überschlagen?
Also auf dem Radar ist es tatsächlich so, vor 5, 6 Jahren ist es tatsächlich so auf den Markenradar auftaucht. Warum? Da haben sie relativ eigene Impulse. Also es war wirklich so, kein Follower, kein Cheap Copy, also White Label ist immer, du bist immer 2 Saisons hinterher, magst es halt günstig und schöne Stangenware, die du halt halb lieblos irgendwie fertigst, damit es irgendwie verkauft wird. Also White Label ist immer die günstige Alternative zur A-Ware. Und da passiert, glaube ich, im Markt jetzt relativ viel. Also das Thema Eigenmarke beginnt an vielen Stellen jetzt tatsächlich eine andere Rolle zu spielen. Die ganzen White Label haben jetzt auch vor allen Dingen die letzten 5 Jahre unglaublich schwer gehabt. Warum? Weil der preisliche Vorteil, das war der einzige echte Vorteil. Klar, die Vertriebsmaschine, weil das ist meine Eigenmarke, das heißt, der Händler hat da vitales Interesse dran. Und das zweite war einfach immer x% günstiger. Jetzt ist aber durch den ganzen Overstock sind die Preise so kollabiert, dass der Abstand, der preisliche Abstand völlig erodiert ist. Und jetzt plötzlich konntest du A-Ware, also A-Marke in Anführungszeichen, teilweise günstiger haben als das, die No-Name White Label Brand, und damit bist du natürlich unfassbar unter Druck.
Decathlon, glaube ich. Aber nicht im Lastenradbereich, das finde ich ganz interessant, weil ich habe so das Gefühl, dass Decathlon auch stark im Lastenradbereich so verankert war, also so in diesem urbanen Segment mit sehr, sehr interessanten Preisen, und dort die Preise nicht so runtergekommen sind und die Preise einfach sehr, sehr, sehr hoch, weil viele Spezialisten, viele kleine Marken, abgesehen von den Niederländern, aber die auch populär sind. Und dann kam da Decathlon rein. Super spannend.
Aber das ist genau der Punkt. Also jetzt kurzer Kommentar zu den Lastenrädern. Lastenräder sind deswegen immer deutlich teurer, weil sie in die normale Fertigungslogik überhaupt nicht passen. Also zum Beispiel, wenn eine Fahrradkarre Sattelrohr hat, dann ist es kaum fertigbar, weil die meisten Produktionen wirklich über die Sattelrohre, Kopfhörer, also das ist wirklich auf normale Fahrräder ausgelegt. Sobald es spezieller wird, ist in der Montage schon mal schwierig. Das zweite, der ganze Versand ist unfassbar viel teurer. Also unfassbar viel teurer. Und damit, das summiert sich so auf, dass die Lastenräder immer sehr, sehr teuer sind. Und klar, es ist momentan noch nicht so im harten Volumen angekommen, dass es so wirklich so Economy of Scales gibt.
Absolut. Und auch noch ein junges Entwicklungsfeld mit viel Innovationsarbeit, immer noch
viel Ausprobieren. Eigenarbeit und viel, du musst, weil du durch die extrem hohen Belastungen, du bist ja bei 200 Kilo plus, hast du auch viele Komponenten, die deutlich teurer sind, die jetzt tatsächlich teilweise, am Anfang hast du ja wirklich nur Bremsen nehmen können, die aus dem Downhill-Bereich teilweise kamen, also ganz am Anfang, mittlerweile ist es schon anders. Und damit wird es natürlich alles teurer. Und genau in dem Punkt hat vor circa fünf Jahren, würde ich es jetzt mal so ganz grob schätzen, hat Decathlon, es ist plötzlich so ein eigener Wille entstanden, so ein eigenes Zeichen, so der, das ist immer nur preislich super attraktiv, klar, weil natürlich sie ganz viel Marge rausnehmen, weil sie halt vertikal sind, aber es ist auch sehr für eigene Impulse, eben wegzukommen von dieser White Label Logik hin zu einer aus sich selbst heraus funktionierenden Logik. So ein bisschen wie IKEA. Also IKEA ist auch preislich attraktiv, aber es hat immer so einen eigenen Spin. Es nimmt immer irgendeine eigene Position ein. Und das hat Decathlon damals schon gezeigt. Und dann der Weg danach, und dann sind sie auf Einkaufstour gegangen. Also da hat man dann schon gemerkt, wo die ja beteiligt sind, an welchen Antriebsherstellern, dann haben neuen Antriebssystemen. Super interessante Studien, die ja wirklich gut gemacht waren. Das ist dann deutlich geworden, okay, wir haben einen eigenen Willen, das ist kein White Label Brand mehr, sondern es wird unsere Kernmarke. Und das war für uns dann schon so, wow, es ist sehr ernst zu nehmen. Und mittlerweile ist wir in der Industrie, also zumindest jetzt wir bei Eva, wir sagen, Decathlon ist tatsächlich, muss man ehrlicherweise sagen, gilt schon eines der größten Fahrradhersteller mittlerweile in Europa. Und wenn wir so weitermachen, wird es der größte werden. Warum? Weil sie natürlich das mit Abstand Wichtigste dabei haben. Sie haben den gesamten lokalen Handel dabei. Und jetzt kommen wir zu meiner lustigen Studie. Und zwar, den würde ich jedem empfehlen. Es gibt die Alteos, das ist eine Fahrradversicherung, wer es nicht kennt. Und die haben mit Civi, das ist eine relativ große Agentur für Umfragen.
Marktforschung,
da war das Wort. Die haben den sogenannten 2025er Radreport. Und da sind ein paar Dinge drin, die haben wir wirklich, wirklich vom Hocker kauen. Also teilweise so, dass das wirklich, wir rieben mit den Augen. Die ist anscheinend tatsächlich so, dass sie repräsentativ ist. Und da war zum Beispiel für mich eins der härtesten Erkenntnisse in dem, dass die Frage, wo die Informationsquelle vor dem Kauf bei den Kunden ist, dann war bei fast 60% persönlich im Geschäft. Und dann dachte ich, ja super, das sind ja die ganzen Silverager. Nee. Und dann war es komplett vorbei, dass die 18- bis 29-Jährigen 55,6% persönlich im Geschäft. Also 18 bis 29, Generation Z. Also nichts digital, also nichts online. Also, und das habe ich tatsächlich jetzt, Vorsicht, ich bin jetzt kein Retail und alles Retail. Nee, ganz und gar nicht. Also für mich ist die Zukunft irgendwo dazwischen. Die am wenigsten ins Geschäft gehen wollen, sind mit 47,4% die 30- bis 39-Jährigen. Klar, die stehen mit kompletter Latte im Berufsleben. Und das steigt dann bis zu 63,7. Das sind natürlich die 65 plus. Ist klar, bei denen ist tatsächlich auch so die Zeit, die Unsicherheit, auch technologisch wahrscheinlich am allerhöchsten. Aber man muss es ganz klar sagen, wenn man das so anschaut, also dieses rein digital, rein online, gerade Fahrräder und E-Bikes, selbst bei einer ganz jungen Generation wird man da weniger als die Hälfte erreichen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, hast du keine Probefahrt, keine persönliche Beratung und ergonomische Einstellung. Ergonomie ist ein unfassbar großes Thema, ist eine riesen Erwartungshaltung der Kunden. Dann wirst du im Online-Vertrieb unfassbar schwer tun. Das heißt, wenn ich 100 Euro setzen müsste, links oder rechts, zwischen Canyon und Decathlon, dann wüsste ich genau, wo ich sie hinplatziere, weil die eben genau dieses Thema dabei haben. Und das Zweite, jetzt Decathlon-Verkäufer, ja, weißt du, kann man jetzt so sehen, wie man will, aber wenn ich das in den Griff kriege und sie sind schlau genug, dass sie dann das in den Griff kriegen, dann haben sie tatsächlich schon mal diesen ganzen Handelsteil mal richtig, richtig adressiert. Plus, und jetzt kommt es nämlich, ich rede jetzt ganz weit aus dem Fenster. Dienstradleasing stottert wie die Sau. Also wir haben 57, der Händler hat mir gestern erzählt, sie haben 57, ausgesprochen 57, unterschiedliche Dienstradleasing-Anbieter, die sie bespaßen, bespielen müssen. Die mittlerweile, man hat es erklärt, also Joprad hat die ersten Leute schon ausstellen müssen, es läuft nicht mehr so rund, der ganze Motor stottert. Für mich, ehrlich gesagt, völlig, völlig logisch, weil Dienstag hat lang funktioniert, um Mitarbeiter zu halten. Und jetzt, wenn man die Arbeitswelt da draußen ausschaut, dann ist das grad, steht das gar nicht so wahnsinnig groß im Kurs. Mhm. Und es gibt noch einen Punkt, der wird uns jetzt bald ziemlich um die Ohren fliegen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange sich der Staat diese Restwertberechnung anschaut, weil die Restwertberechnung im Leasing beim Dienstradleasing ist ja völlig grotesk. Sie hat ja mit dem echten Leasingwert ja überhaupt nichts gemeinsam. Und ich glaube, dass Decathlon einen sehr richtigen Schritt geht. Ich glaube, dass die das Thema Leasing, tatsächlich eigenes Leasing mit einem geschlossenen Kreislauf anbieten. Und zwar, dass die Second Life Leasing machen. Das heißt, sie produzieren die Produkte so, dass sie zweimal verkaufbar sind, dass die Qualität entsprechend ist, dass sie sehr genau wissen, wie die Kisten sind. Damit werden die Leasingraten für den Erstbesitzer deutlich attraktiver. Damit haben sie einen extremen Vorteil von der ganzen Konkurrenz. Sie refurbischen das Ding wieder in den geschlossenen Kreislauf und können es dann ein zweites nochmal entweder nochmal neu verleasen oder dann verkaufen. Ist wahnsinnig schlau, geht tatsächlich aber nur, wenn du diesen Kreislauf unter kompletter Kontrolle hast. Und von dem her...
Ja. Und
macht es Decathlon
das, was sie tun.
Tatsächlich sehr schlau.
Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also diese vertikale Integration und Decathlon beeindruckt mich eben auch schon seit einigen Jahren. Ich werde auch bald mit Decathlon sprechen, weil dieser Kreislauf, den sie sich aufgezeichnet haben, die verfolgen diese Vision schon sehr zielstrebig und konsequent und auch ganz still irgendwie, klammheimlich fast, durch all die Krisen, weil von denen hört man überhaupt nichts. Ja, also es ist wirklich schwer, irgendwie an Decathlon ranzukommen. Ich habe es jetzt endlich geschafft, auch schon eine Weile dran rumgebohrt und geschraubt. Dieser Kreislauf, das ist schon lange aufgezeichnet und es ist ein ökologischer wie ein ökonomischer Kreislauf. Und das ist schlau gedacht und konsequent durchgeführt. Zurück auf vielleicht die einzelnen Punkte. Fangen wir vielleicht mal mit Leasing an. Ich sehe es genauso. Also die Probleme sind aktuell, Employer Branding ist nicht mehr das Ding, wie es halt noch vor ein paar Jahren war. Also ja, kommt wellenartig, wird vielleicht auch wieder kommen, wer weiß, in welcher Form. Aber jetzt sind gerade die Personalabteilungen nicht darauf aus, unbedingt, weiß es ich, 36-Monats-Verträge hier unterzubringen hier, um ja lange gebunden bist, sondern vielleicht eher so kurzfristig wie möglich, weil schwer berechenbar und eher der Stellenabbau im Vordergrund steht, als jetzt irgendwie Corporate Benefits. Konjunkturprobleme, sehr viele Leasingfirmen, die auf den Markt gekommen sind, ganz, ganz wild. Siehst du da schon irgendwie so eine Bereinigung? Bekommst du damit, dass da schon die ersten Kleinen wieder gefallen sind oder Händler sagen, du, also hier, die sortiere ich aus, das ist eine Katastrophe, mit denen zusammenzuarbeiten?
Nee, also die Händler jammern wahnsinnig drüber, weil sie sagen, das ist ja zigfach neue Prozesse, zigfach, bei dem musst du die Versicherung, der braucht das. Also sie müssen sich da drauf einstellen. Aber natürlich, momentan ist der Handel so, dass er sagt, also wir werden jetzt, wenn jemand reinkommt und genau diesen Nischen-Leasing-Anbieter hat, dann werden wir nicht wegschicken. Da machen wir den Vertrag, mein Gott, dann haben wir den dann auch noch. Das heißt, die Händler gehen es mit, weil momentan der Verkauf draußen schwierig ist. Muss man ganz klar sagen. Und die Händler sind nicht in der Position, dass sie Kunden ablehnen. Wollen sie ja nicht. Die Marktbereinigung da draußen in die Leasinganbieter, der Fahrradmarkt ist sowieso lustig, das ist der Walking Dead. Also ich glaube, es gibt 10.000 tote Marken, die tatsächlich, die puff, sind sie tot, zack, stehen sie wieder da. Und ich weiß nicht, bis heute noch nicht, wer das macht. Und ganz ehrlich, das Problem ist ja immer persönliche Schicksale. Von dem her ist es ja ganz, ganz schlimm. Aber von der Marktseite ist, also von der marktstrategischen Seite, also eine Konsolidierung in diesem Markt auf allen Ebenen, der wird bitter notwendig sein. Also wir wissen, dass die Corona war, also die Vor-Corona und die Corona-Situation war Steroidspritze für die Vitaminspritze, die Adrenalinspitze, ja, fix, jetzt habe ich es. Die zu manches Schlagen des
lahmes Herz
wieder in den Schwung gebracht hat. Und das Problem ist, ein Markt, der so artifiziell verzerrt wird, dass er wirklich durch frisches Kapital ist einfach am Leben erhalten wird, verzerrt den Markt ja brutal. Und von dem her, von dem her glaube ich, das geht ja dann ganz genauso für die ganzen Leasinggesellschaften. Ich habe gar nicht gewusst, dass es überhaupt so viele Leasinggesellschaften gibt. Da gibt es ja teilweise, Firmen ihre eigene Leasinggesellschaft schon gegründet. Das ist völlig absurd und der Marktlogik völlig widersprechen. Das heißt, das werden sie die 5, 6 Besten durchsetzen. Aber von der großen Konsolidierung ohne dass ich jetzt, wie gesagt, dass ich in dem Thema so tief drin stecke, würde jetzt momentan noch nichts sehen. Ich glaube, dafür ist einfach nochmal so, irgendwie der Fahrradbereich wurschtelt sich alles durch. Also ein Marken, ein Händler.
Ja, aber das muss doch kommen. Also der Handel hat ja auch gar nicht mehr die Kraft und die Kapazität darauf zu reagieren. Also ich glaube jetzt in der aktuellen Lage, wenn schon die Großen kämpfen, oder was heißt kämpfen, auf jeden Fall mit ersten Rückschlägen kämpfen, dann werden das die Kleinen, die digital auch noch null aufgestellt sind. Also da habe ich auch ganz, ganz schlimme Sachen gehört. Dann wird sich da schon irgendwas aussortieren müssen. Bleiben wir vielleicht beim Handel. Also ich kenne die Altheos-Studie recht gut. Disclaimer, ich habe den Rat-Report verfasst, also redaktionell, und habe mich natürlich damit beschäftigt. Und mir ging es ähnlich wie dir. Ich wusste jetzt nicht, dass du auf die Studie referenzieren wirst. Und fand es sehr beeindruckend und auch sehr beruhigend, dass das Menschliche, diese Information, diese Interaktion, dieses Erleben des Fahrrads noch so im Vordergrund steht. Und die Information durchaus digital stattfindet, aber die Kaufbereitschaft tief verankert ist und verbunden ist mit dem Handel. Meine Frage an dich, der du jetzt mit 200, 250 Händlern gesprochen hast.
Also ich habe Volltext, sagen wir mal so. Wir haben schon den vier abgehakt.
Ja. Aber du hast ja sicherlich einen breiten Eindruck bekommen jetzt über die Wochen. Sortiert sich auch der Handel neu? Ist da eine neue Definition? Also wir haben schon immer gesagt, ja, Service spielt schon immer eine wichtige Rolle im Handel. Das hatten wir jetzt schon die letzten Monate, als das Thema immer wieder aufkam. Aber auch die Altheos-Studie, die man übrigens runterladen kann, also die ist frei verfügbar, auf der Altheos-Seite einfach nachschauen. Kurz googeln, ist dort so ein Shift hin zu Professionalisierung des Service, Ausbau des Service, Digitalisierung des Service und so weiter da? Oder ist da noch nicht so viel Bewegung drin und ein paar einzelne Player sind sehr gut aufgestellt?
Also das war im Handel schon immer extrem heterogen. Also man muss, glaube ich, verstehen, also der deutsche Fahrradhandel, Fachhandel, vielleicht, dass man ein bisschen einordnen kann, wir haben fast 5.200 Händler in Deutschland. Und die sind aber extrem unterschiedlich verteilt. Also es ist tatsächlich so, dass 1% der Händler waren 40% des Umsatzes.
Oh, Jesus Christ.
Es gibt ein paar wenige sehr, sehr große, sehr, sehr professionelle. Also zum Beispiel XXL. Die haben den größten Online-Shop für Fahrräder und E-Bikes europaweit. Und die waren immer schon, also auch andere, sehr, 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 sehr digital und sehr, sehr professionell unterwegs. Little John, 60 Filialen, BOC, Motion, 100 Filialen.
Ich glaube, jetzt wieder welche dazugekommen, ja.
Genau, also und wer Robert Peschke kennt, ist ein wahnsinnig schlauer Kerl, kommt von Aldi, also auch von kennt, wie man sowas auch groß macht. Also die sind wirklich verdammt, verdammt gut und die denken natürlich alle wahnsinnig neu. Wobei man vorsichtig sein muss, es gibt ein paar große Händler, die haben es auch jetzt schwer, weil grundsätzlich, dann gibt es natürlich ganz viele kleine Händler und es ist fast die Hälfte die Hälfte sind Händler mit einem Umsatz unter 500.000 und geht nur im Nebenerwerb. Also um ein Fahrradgeschäft wirklich einigermaßen davon leben zu können, circa 1 Million. Und darunter ist sehr schwierig. Geht, wenn du eine eigene Immobilie hast und viele Faktoren zusammenkommen, dann geht es schon. Aber über 1 Million geht es dann los. Da hast du dann Händler, die dann da wirklich davon leben können. Und dann geht es natürlich rauf bis zu den Händlern. Da gibt es Händler, die machen weit über, die sind im dreistelligen Millionenbereich. Und es gibt Häuser, also ein Fahrradgeschäft, das einen zweistelligen Millionenbetrag allein Umsatz macht. Also man sieht schon, es ist extrem heterogen. Gerade in der ganz großen Mitte, da ist momentan die größte Problematik, weil entweder groß werden, professionell werden oder klein werden, in Anführungszeichen, und das irgendwie so, es ist gesund schrumpfen. Wie immer bei Krise ist die Mitte halt immer am schwersten. Und ich glaube, das Wichtigste, was man bei den Händlern jetzt momentan verstehen muss, ist, die sind wahnsinnig erschöpft. Also frustriert und erschöpft und haben Angst. Also ganz viele, die haben wirklich verschuldet oder unverschuldet, wie auch immer, sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und wir haben das 50 Jahre der Krise, irgendwann geht es wirklich an die Finanz und vor allem es geht irgendwann mal richtig an den Geist. Also da gibt es ganz, ganz
viel. Wie viele Jahre Krise? Was meintest du gerade?
Ja, 5 Jahre. Also 50 Jahre.
Ach, 5 Jahre. Ich habe 50 verstanden. Nee, ich dachte, oh Gott,
was ist denn hier los? Aber 5 Jahre Krise. Und, ja, klar. Also Corona und vor Corona war teilweise auch schon Krise. Warum? Weil Riesennachfrage, nichts zu liefern. Ganz, ganz schlecht gelaunte Kunden. Dann Corona. Dann natürlich Post-Corona mit ganz, ganz schweren Verwerfungen. Also wirklich ein unglaublicher Rollercoaster. Das ist für die Händler wahnsinnig anstrengend. Es gibt ganz viele Händler, die einfach wirklich sagen, ich mag jetzt nicht mehr, ich höre jetzt auf, auch ohne Nachfolge. Und dann hast du natürlich auch noch das Problem, Nachwuchs zu finden, wahnsinnig schwierig. Und die Banken gehen aus dem Fahrradbereich raus. Die lesen natürlich auch Zeitungen, die haben natürlich auch Reports, sehen die ganzen Zahlen, vor allen Dingen Fahrrad.de Pleite, OneMove Pleite, richtig schön laut. Die Axel, die wirklich jeden Grund zur Sorge gibt und weiterhin einfach völlig schwerer Patient ist. Die sehen die Banken und stufen natürlich dann den ganzen Fahrradmarkt als immer größeres Risiko. Die Konditionen werden deutlich schlechter, bis dorthin, dass sie einfach überhaupt nicht mehr reingehen und sagen, wir warten jetzt erstmal ab. Aus ihrer Perspektive nicht ganz unverständlich. Das bedeutet aber auch, dass manchen Händlern einfach die Kreditlinie gestrichen wird. Dann können die Industrie mittlerweile kann es nicht mehr leisten, diese langen Zahlungsziele zu geben. Es war während Corona fast Usus, du bekommst das Bike jetzt, zahlst es 180 Tage, teilweise 200 Tage, teilweise 300 Tage später, völlig absurd. Das kann sich die Industrie aktuell nicht mehr leisten, weil momentan jetzt kommt schon langsam wirklich, was Cashflow betrifft, Banken auch sehr schwierig werden. Jetzt muss man da tatsächlich sehr, sehr vorsichtig sein. Also die Händler sind verständlicherweise wahnsinnig erschöpft. Es bleibt mal wieder, jeder wartet drauf, dass es mal ein bisschen besser wird, wird es dann wieder nicht. Jetzt hofft natürlich jeder, dass das Wetter nicht so doof bleibt, wie es vielleicht die letzten Tage war. Also da gibt es ganz, ganz viel. Erst einmal Survival. Und dann gibt es natürlich einige, das sind vor allem die Großen, bei denen immer schon, und dann so die mittlere Größe, die das tatsächlich, die einigermaßen gut durch die Krise gekommen sind und die das Zeichen der Zeit erkannt haben, wo vielleicht eine neue Generation jetzt hinkommt, weil die ältere Generation sagt, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, mach du das. Und da merkt man schon, und das muss man ganz klar sagen, unglaubliche Offenheit für Neues. Also die Zusammenarbeit ist mittlerweile, also Datenaustausch ist mittlerweile Velo Connect und so weiter. Das sind die Fragen, die ein guter Händler stellt, weil er sagt, das ist für mich Grundvoraussetzung, weil ich kann keine Stunde brauchen. Wir haben uns der schwedische Händler erzählt, er braucht eine Stunde, bis in seinen Online-Shop Produkt integriert, weil die Produktdaten so schlecht sind. Das ist das, was die neuen Händler, die neue Generation überhaupt nicht mehr akzeptiert. Und aus der Perspektive ja, auch Click und Collect, wir bieten es mittlerweile an, das nehmen die Händler wirklich sehr gern an. Mittlerweile ist so, wir ist ja so ein Konzept, dass wir Ihnen die Kunden, also auf unserer Webseite, vorbereiten und Ihnen dann die Kunden schicken. Da gibt es die Hälfte, die traditionellen sagen, nie, weiche von mir, Dämon, das mache ich selber. Und der Rest, die sagen, hey, bitte, wo muss ich unterschreiben? Das ist natürlich klar, her damit. Da merkt man sofort, wie sie momentan die Kulturen ein Stück weit teilen. Also, Sisi, dumme Antwort, es gibt beides. Aber die Händler, die momentan nicht völlig in der Ecke stehen, und bei denen so ein bisschen so, die spüren, dass sie jetzt gerade die Volumen neu verteilt werden, bei denen geht der Zug schon richtig ab, dass sie neue Dinge ausprobieren. Und die Großen sind von vornherein dabei. Die Großen sind immer schon, die sind deswegen groß, weil sie immer schon so gedacht haben.
Ja, also was die Altheros-Studie, ich möchte da gar nicht, also eigentlich möchte ich immer so ein bisschen meine unterschiedlichen Jobrollen auseinanderhalten, aber was in der Studie doch deutlich herauskommt, ist, dass man sich vom Verkäufer zu einem Art Servicepartner aufbauen sollte. Durch die ganze Digitalisierung, Dinge vereinfachen und so weiter. Wenn du Sorgen hast, wenn du Ängste hast, dann bist du paralysiert, dann wirst du auch noch kein neues Invest machen, dann wirst du dich auch nicht mit Schulungen beschäftigen und so weiter und so fort. Aber ich begleite oder hoste auch die Webinars zu der Altius-Ratstudie. Das waren bisher 3, es kommen jetzt auch wieder 3. Und ich kann dir gar nicht sagen, was ich am Anfang erwartet habe und was dann passiert ist. Also das richtet sich an Fachhändler, es waren diverse Themen mit Experten aus diesen Reihen, mit Carla Sommer, mit Karl von Dreis und mit Easy Cargo in Berlin, die wirklich federführend sind und die ganz, ganz offen ihr Wissen geteilt haben. Und ich dachte, mein Gott, da werden vielleicht 10 Leute sich anmelden und 10 Leute dabei sein. Wir hatten bis zu 100 Leuten, die von Anfang bis zum Ende dabei waren.
Bei dem, ja.
Es war, wir haben es danach noch nach einer Stunde offen gehalten, weil die Diskussionen so rege waren, weil die Frage und vor allem auch der Austausch untereinander so gut war. Mhm. So ein richtiges Community-Gefühl.
Ja. Ja.
Wahnsinnig nett, wahnsinnig supportive von allen Seiten. Ganz großes Interesse und auch sehr bunt.
Lustig, dass du das sagst, weil ich möchte jetzt auch nicht über Hefe reden, aber wir waren jetzt unterwegs und haben wirklich, ich glaube, 250 Händler waren es insgesamt, oder Personen, sagen wir es mal so, die da waren. Und da war es genau das Gleiche. Also erstmal die Schulungen waren voll, das hat uns total gewundert. Das Interesse war riesengroß, die Fragen waren super. Und vor allen Dingen, es gab ganz viel Austausch. Und es war total bunt, von wirklich einem Ein-Mann-Servicebetrieb bis zum Großfilialisten, also die ganz Großen. Und was man merkt, ist, dass die, und ich habe das Gefühl gehabt, die waren wahnsinnig offen für neue Themen und die sind total auf der Suche nach Orientierung. Also inhaltliche Orientierung, dann auch, wie sollen wir uns in Zukunft aufstellen. Wir haben viel, viel dann auch, also in die anderen Gespräche, die jetzt, der neue Handel, wie schaut das aus, das Online zu Offline? Es war tatsächlich auch so, dass wir sie erstmal gedacht haben, okay, wie langweilen sie zu Tode, wenn wir über die neuen Datenaustausch, VeloConnect und dann also das neue Zusammenspiel geredet haben, also diese neue Partnerschaft. Und zwar ehrlicherweise nicht so als Verkaufstext, sondern so, wie müssen wir es denn machen? Also, was wünscht euch denn? Und dann ein Konzept vorgestellt und das haben wir dann relativ gut besprochen. Und was ich gespürt habe, das ist damals auch in Kassel schon, zumindest die Händler rotten sie ein Stück weit zusammen und sagen, Leute, irgendwie, da waren Händler, die waren tatsächlich halb Nachbarn, die hätten sie wahrscheinlich früher mit der Keule erschlagen. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, wir müssen irgendwie, das schaffen wir irgendwie alle nur gemeinsam. Ich glaube so ein bisschen. Und das war bei mir damals in Kassel, also damals, letztes Jahr in Kassel mit der Balkon-Coorder-Messe. Begonnen, da hat die ganze Industrie wieder miteinander gesprochen. Da haben plötzlich alle Händler miteinander gesprochen. Da waren die ganzen Feindschaften, das ganz viel Umbild der letzten Jahre, das war plötzlich so ein bisschen vergessen. Und ohne, dass man es irgendwie, dass jemand gesagt hat, kommt, wir müssen gemeinsam wieder, nee, es war so also ein gemeinsamer Drang, dass wir gesagt haben, irgendwie haben wir das Gefühl, wir müssen uns gemeinsam da ein bisschen unterstützen. Und das fand ich wahnsinnig spannend, ist auch bei den Händlern und wir sind jetzt auch bei der Regionalmessen mit dabei gewesen, da waren andere Industrieteilnehmer dabei und ich habe noch nie so viel Offenheit erlebt, auch uns gegenüber, wir sind ein neuer, ein bisschen anders, das war eigentlich so, dass die dürften uns gar nicht mögen, aber gar nicht so, war ein super Austausch und das ist, glaube ich, das momentan, das ich im Markt spüre, die gesamte Industrie sucht nach Orientierung und da wird natürlich Canyon angeschaut, da wird der Decathlon angeschaut, was können wir daraus lernen? Können wir da irgendwie uns, wie sagen Sie, was abschauen? Können wir uns da leiten lassen? Und deswegen wundert mich nicht, dass das Webinar auch so voll ist, weil die Händler, die es verstanden haben und die es wirklich jetzt auch noch können oder teilweise auch müssen, die orientieren sich jetzt einfach neu. Und das, glaube ich, ist eine Riesenchance im Markt. Muss man ehrlich sagen.
Ja, also toller Geist. Nicht nur das Interesse, sondern auch eben diese, wie du meintest, dieses Bedürfnis oder auch Bereitschaft, sich auszutauschen. Und voneinander zu lernen und ruft mich gerne an. Ich habe schon mit XY gearbeitet, also ging es beispielsweise um Softwareprogramme. Sehr offen und sehr unterstützend.
Ja.
Und dieses Gefühl, das ist doch schon etwas, das sich dann wiederum gegen das stellt, was wir jetzt am Anfang hatten, dass verhärtete Fronten eigentlich nicht funktionieren. Die bringen uns nicht vorwärts.
Ich glaube, dass die fährtesten Fronten sind ganz oben. Das sind die ganz großen Ego-Shooter und unten in der Basis, in Anführungszeichen auf der Arbeitsebene, ist komplett da geht komplett andere Post ab. Und ganz ehrlich, wenn, dann machen wir Revolution von unten. Punkt.
Ist in der Geschichte bisher immer so passiert.
Genau.
Dann vielleicht noch der allerletzte Punkt. Gebrauchträder, Refurbished Bike, Rebike. Wie siehst du dieses Thema?
Riesenthema. Also, mir hat einmal vor langer Zeit... es wäre schon Zeit, einer der Vorstände von KTM, Hannes Haunschmidt, KTM von der Pira AG, super schlauer Kerl, der hat mir damals so ein bisschen erklärt, wie in der Automotive-Industrie das Thema die Leasingraten zustande kommen. Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, ich habe keine Ahnung gehabt. Und der hat tatsächlich mir das erzählt, ich glaube ihm das, ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgeprüft, aber hört sich für mich sehr schlüssig an. Wenn du ein neues Produkt bringst, du bist BMW, Audi, sonst irgendwas, dann gehen die zur Leasingbank, es kann ja ihre eigene Bank sein, und pitchen dieses Produkt, pitchen insofern, dass sie sagen, neue Diebstahlsystem, das heißt, wird weniger geklaut, Service deutlich vereinfacht, der ganze Preis vereinfacht, das bedeutet alles, was die laufenden Kosten, damit den Wertverlust reduziert, haben wir auf ein gutes Niveau gebracht. Dann wird er richtig falsch und bis dann irgendwann die Bank sagt, okay, nach unseren statistischen Methoden glauben wir, dass das Ding einen Wertverfall von X hat, doch das ergibt den Leasingfaktor. Das heißt, hast du ein sehr, sehr zuverlässiges Produkt mit sehr gutem Diebstahlschutz, das sehr einfach gut zu reparieren ist, dann ist es völlig unerheblich, wie teuer das Ding ist, weil nur der Wertverlust in die Leasingrate einschlägt. Das heißt, es gab einmal eine Zeit, da war der Porsche, hat sogar eine negative Leasingrate theoretisch gehabt, weil die Wertentwicklung positiv war. Die Zeiten sind ziemlich vorbei.
Das waren noch Zeiten,
ja. Und daraus entstehen diese ganzen Zweitverwertungen. Das heißt, der Autohersteller verkauft gerne das Auto zwei oder vielleicht sogar dreimal. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das müssen wir uns in der Fahrindustrie äußerst deutlich anschauen. Das heißt, wir verkaufen wir Bike ja nur einmal und dann ist es, wenn es aus unserem Lager draußen ist und bei den Händlern ist, dann interessiert uns das ganze Bike nicht mehr. Also völlig falsche Denke. Die ist nicht besonders nachhaltig, um ehrlich zu sein. Und die ist vor allen Dingen insofern falsch, weil wir immer nur davon ausgehen, der Fahrradmarkt war klassischerweise komplett Kaufgeschäft. Das heißt, du hast einfach gekauft und fertig warst. Echtes Leasing gab es nie. Gab aber ehrlich gesagt die Notwendigkeit nicht, weil die Produkte relativ günstig waren. Jetzt durchs E-Bike hat sich das total verändert und Dienstradleasing hat das Ganze ein Stück weit verzerrt. Das Ganze ist natürlich total charmant, weil es staatlich gefördert ist und blablabla. Ich bin tatsächlich, ich habe wahnsinnige Schläge dafür bezogen, weil ich gesagt habe, Leute, euch ist schon klar, das ist keine gesetzliche Regelung, das ist kein Gesetz, sondern es ist nur eine Regelung, die jederzeit kippen kann. Also der Gesetzgeber kann ohne gesetzliche Änderung das Dienstradprivileg kippen. Kann sein, dass es mittlerweile geändert hat, aber es ist...
Und ich glaube, die Entscheidung steht jetzt dann auch 2026 an, oder?
Und Gnade uns Gott, wenn das passiert. Wir sind tatsächlich auf die ganze Industrie, ca. 25% ist Dienstradleasing. Ist das weg, dann fliegt uns mal richtig alles um die Ohren. Also wir sind extrem abhängig von diesen Dienstradleasingwaren. Und das halte ich für wirklich schwierig. Und daher sind auch wir ehrlicherweise dran, dass das wird völlig andere also Business-Innovationen, im Grunde genommen, wir schauen, wir haben die andere Industrie gemacht, wie könnte man das anders machen, dass wir sagen, diesen ganzen, also das Produkt tatsächlich nochmal deutlich nachhaltiger auslegen, weil du sagst, der Wertverlust ist ja eigentlich das Entscheidende. Und wenn das Produkt einfach dreimal theoretisch verkaufbar ist, dann müssen wir den Kanal nicht freischießen, damit wir ein neues Produkt verkaufen, in Anführungszeichen, damit es schnell kaputt geht. Gut, machen wir sowieso nicht und passiert da draußen auch nicht, weil zum Beispiel dieses Thema Akku, dass die reihenweise kaputt gehen, das gibt's einfach. Die Akkus halten sehr lang. Und auch, also unsere Motoren zum Beispiel sind super zuverlässig. Warum? Weil, ganz ehrlich, geht der nach 2 Jahren kaputt, dann war es das. Dann bist du innerhalb von dem dritten Jahr bist du einfach erledigt.
Deswegen musste der ZTV ja letztes Jahr auch tatsächlich ihre Kalkulation, wie viele Räder gibt es denn überhaupt in Deutschland, nach oben schrauben, weil die E-Bikes sich viel, viel länger halten als
ursprünglich
angenommen.
Das ist ja völlig sinnvoll so. Und damit der ganze wirtschaftliche Kreislauf auch im Handel funktioniert, braucht man da tatsächlich, würde man sagen, eine andere Denkweise. Das heißt, es ist nicht mehr so sehr, wie viel kostet das Ding, sondern wie lange hält es. Und wie oft kann ich so verkaufen, dass das Produkt auch frisch bleibt? Das heißt, und da beginnt es dann, die Fragestellung eine völlig andere zu werden, weil einfach nur noch Hardware verkaufen ist es nicht mehr. Also jetzt bei den modernen E-Autos oder beim Smartphone, jetzt mit Apple hat ein neues Update gemacht mit dem Liquid Glass, ist plötzlich ein neues Produkt, obwohl es die alte Hardware ist. Das heißt, wie bleibt das Produkt über seine Lebenszyklen relevant? Und wie baue ich das Ding so, dass es lange Zeit funktioniert, ohne dass ich die wirtschaftliche Logik der Marktwirtschaft völlig aushebe? Weil was Menschen wollen, ist ein gutes Produkt, mit dem sie unterwegs sind.
Ja, jetzt haben wir bei Decathlon eben diesen Kreis. Erstens, also Produktion, dann Verkauf der eigenen Räder in den eigenen Shops, Leasing, dann hast du die Leasing-Rückläufer. Dann wirst du die Räder wieder aufbereiten und wieder neu verkaufen.
Oder leasen, ist völlig egal.
Oder leasen. Ist das ein Modell, das sich ein Hersteller anschauen könnte?
Nee, muss.
Ah, oh, interessant.
Ist keine Frage, dass man sich anschauen kann, muss. Punkt. Diese komplette Integration der gesamten Kette muss die Industrie machen, sonst wird sie einfach völlig aufs Kreuz klicken.
Also nicht der Handel, nee, oder mit dem Handel zusammenzuarbeiten, oder wie arbeitet man dann mit dem Handel zusammen? Das ist ja.
Das ist der Punkt. Du musst auf den Handel zugehen und musst miteinander ein gemeinsames Geschäftskonzept entwickeln, weil du entweder es komplett vertikal selber machst, die Industrie, vergiss es. Die meisten Industrieteilnehmer sind Industrie, sind Produkt, verstehen Handel einfach nicht. Handel ist nicht einfach, ganz ehrlich. Andersrum, Händler haben meistens die großen Filialisten, die könnten sowas machen, teilweise auch schon mit Eigenmarken. Ja, die werden auch vertikalisieren, ist halt einfach so. Und der ganze andere Rest der Industrie tut sehr gut daran, dass sie die Handelsdenke mal viel, viel stärker drauf schaffen. Und dann muss es eine neue Partnerschaft im Handel geben, und zwar tief integrierte und eine, bei der man tatsächlich nicht einfach die Marke einfach die Hände rausschmeißt nach Belieben und andersrum ganz genauso wenig. Das heißt, es ist ein sehr, sehr tief integriertes Konzept, bei dem man beide Seiten, wo man irgendwann nicht mehr weiß, wo eigentlich genau die Trennlinie ist. Vielleicht wächst es dann einmal zusammen, dass es plötzlich eines wird, ja, aber dieses klassische Thema, wir spucken irgendwelche Produkte raus, die wird schon irgendjemand verkaufen und dann ist es uns völlig wurscht. Ich glaube, das wird einfach so nicht mehr funktionieren. Züngeln an der Waage wird werden, auch das Fahrrad, die E-Bikes werden zu einem Leasing-Objekt werden. Die Autoindustrie würde, ohne Leasing wird es die Autoindustrie einfach schon nicht mehr geben, weil die Produkte viel zu teuer geworden sind. Und daher glaube ich, dass dieses Modell auch in Richtung Fahrrad sich entwickeln muss. Wer sich das nicht anschaut, good luck.
Ah, super spannend. I like. Also das bedeutet ja, dass dieser Kreislauf auch übergreifend in der Industrie gedacht werden kann oder muss. Also nicht nur in diesem geschlossenen System Decathlon, sondern eben auch so. Dann können wir jetzt zu der Frage sagen, wer werden die großen Player der Zukunft sein, diejenigen, die das schaffen?
Ja,
ist das die Grundvoraussetzung?
Okay. Weißt, wir leben in einer Welt, bei der sich Dinge so rasend schnell ändern, neue Technologien, was dafür kommt, neue Spieler, die wirklich innerhalb von kürzester Zeit die Marktentwicklung völlig verändern. Von dem her ist es, also vor 10 Jahren gesagt, ja, so wird es kommen, Punkt, Ende Gelände. Mhm. Mittlerweile wahrscheinlich, also ein bisschen durch die zunehmende Erfahrung und weniger Radikalität, würde ich sagen, ja, ich glaube, dass das so ein guter Kreislauf da eine Riesenrolle spielen wird. Sieh, du musst einfach mal vorstellen, du hast jetzt ein 5.000 € E-Bike und du hast da ein E-Bike, das dir 120 € im Monat kostet oder 80 € im Monat kostet. Das gleiche E-Bike. Oder eins, bei dem die Batterie nur zusätzlich geleast wird und die Batterie ist überhaupt nicht mehr dein Problem. Die gehört dir nicht, sondern du benutzt sie nur. Oder du mietest das Ding nur. Wobei, ich glaube, das wird weniger funktionieren, sondern du hast einfach nach 3 Jahren, kriegst du immer ein neues Rad, was du da für was. Dann ist es fast klar, in welche Richtung sie in der aktuellen Situation und in der zukünftigen Situation das entwickeln könnte. Es wird immer Menschen geben, die wollen es kaufen, die haben die Kohle, die wollen es einfach haben. Punkt, das wird überhaupt nicht vergehen. Woran ich ehrlich gesagt nicht glaube, ist das ganze Thema Sharing und ich muss es nicht mehr besitzen, um es zu nutzen. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, die jungen Menschen, die Generation Z ist viel, viel konservativer bei vielen, vielen Dingen. Das zeigt auch diese Alteo-Studie meiner Meinung nach. Also so dieses, wir lassen alles fahren, alles sausen. Bin ich schon gespannt, ob das jemals funktionieren wird. Das
heißt, also ich denke, Sharing hat ja seinen Platz inzwischen fast so in diesem urbanen Raum gefunden, beziehungsweise suburbanen Raum auch. Hatte ich jetzt mit der Mareike von Nextbike gesprochen. Da wächst es schon sehr stark, aber ich denke, es ist uns allen bewusst geworden in den letzten Jahren, dass der Gedanke, dass Sharing Besitz ablösen wird, egal in welchem Bereich, nicht so passieren wird, wie wir es uns ausmalen hätten können.
Ja.
Aber ein Punkt, den du gesagt hast und der sich auch so ein bisschen jetzt in unserem Gespräch herauskristallisiert hat, finde ich noch ganz interessant, das Wort Vertrauen.
Mhm.
Dass eine Beziehung besteht, also der Kunde eine Beziehung zu dem Händler aufbauen will, dass da ein Vertrauensaustausch stattfindet. Das ist ja nicht nur Information, um das es dort geht. Gerade eben bei einem hochpreisigen Produkt. Es wird ja nicht nur im Direktvertrieb nicht bestellt, weil man sagt, ja, es ist mir zu teuer, ich will vorher Probe fahren, sondern da ist auch beratungsintensiv, klar, Informationen. Aber ich glaube, es geht auch um Vertrauen und um das Weiterleben, eben diesen Servicecharakter, den man dann als spannendes Geschäftsfeld eben auch aufrollen kann. Und das geht's ja. ich habe das Gefühl, dass dieses Vertrauenselement jetzt gerade wieder so hochquillt und das vorher auch so ein bisschen runtergespielt wurde. So dieses einfache Konsum, weißt du, so ich kaufe, ich benutze, da spielt ja Vertrauen keine Rolle. Und diese Bindung, die man ja eigentlich will, auch diese Kundenbindung, scheint ja jetzt hier besonders deutlich herauszukommen. Und eben auch in diesem Kreislauf, wo sich der Kunde dann wiederfindet und sich gerne wiederfindet. Ja. Da ist auch keine Frage dabei, gell?
Nee, aber ich wollte nur sagen, also der Grund, warum Menschen in den Fachhandel gehen und ein Fahrrad kaufen oder E-Bike kaufen, vor allem E-Bike, ist, weil sie nicht vorhaben, E-Bike-Experte zu werden, weil sie völlig überfordert sind mit der Vielzahl der Angebote, mit kaum unterscheidbaren Merkmalen. Das ist einfach, das Leben ist komplex genug, vor allen Dingen hier in Deutschland. Wir haben so wenig Menschen wie noch nie, die wertschöpferisch arbeiten. Das heißt, die stehen unter unglaublichem Druck. Die haben überhaupt keine Zeit. Deswegen ist ganz klar, dass die 30- bis 39-Jährigen einfach sagen, Leute, das muss schnell gehen. Und dann gehen sie in den Fachhandel und delegieren ihr Bedürfnis an jemanden, der ihnen dabei helfen soll, das richtige Bike zu finden und den sie dann ein Stück weit verhaften können, wenn es dann nicht so ist. Das ist erstmal reine Komplexitätsreduktion. Das ist Konvenienz. Dann kommt aber das Preisschild und dann, gerade bei diesem Preisschild, geht es dann los und dann, also das ist sowieso die beste Markt, das ist die einzige Marktstudie, die ein Hersteller jemals machen kann. Jeden Marketing steht dieselbe, ein Handler versucht, ein eigenes Rad zu verkaufen. Da ist es, vergiss den ganzen anderen Scheiß, die ganzen anderen Umfragen, dort kriegst du die tatsächlich echte, richtige Wahrheit. Auch die ganzen Produktentwickler, der noch nie ein Fahrrad verkauft hat, der kann überhaupt nichts entscheiden, sondern der hat überhaupt keine Ahnung von den Kunden. Geh da raus und verkauf. Und wenn du es nicht schaffst, dass der Kunde sagt, ich glaube dir tatsächlich, dass du das richtige Rad für mich raussuchst und ich glaube da, dass wenn ich mir ein Problem habe, dass du mir es dann auch lösen kannst, dass du auch willens bist, mir ein Rad zu verkaufen, willens dann einen Service zu bieten kannst, ganz ehrlich, dann ist mir das hier zu blöd, dann gehe ich, solange ich das Gefühl habe, ich finde jemanden. Das ist übrigens bei allem, was wir tun, wirklich 100%. Es gibt keine rationale Entscheidung. Kein Mensch auf dieser Erde hat jemals schon eine rationale Entscheidung drauf. Es ist alles emotional. Also selbst ehrlicherweise, wenn du jetzt nach Formeln entscheiden würdest, dann musst du ja schon darauf vertrauen, dass die Datenbasis stimmt. Und dass die Datenerhebung
und subjektiv.
Riesen Latte dahinter. Und von dem ist es völlig klar, dass gerade die Menschen, wo das Geld bei weitem nicht mehr so locker sitzt und wo das E-Bike sowieso total das Problemkind ist, dass die sehr genau schauen, ob der Gegenüber, der Händler, ein Stück weit ehrlich mit ihnen meint. Das machen übrigens die Händler bei uns auch. Die schauen uns auch ganz genau an, ob wir es eigentlich meinen. Gibt es uns denn noch? Sagen wir die nächsten Glücksritter, die herlaufen. Und wir andersrum ganz genauso. Das heißt, der Kittstoff oder fast das Öl der gemeinsamen Zusammenarbeit ist Vertrauen. Und ja, je schwieriger die Zeit ist, desto wichtiger wird das Vertrauen. Weil wenn du eine völlige Nachfrage gemacht hast, dann ist es und du brauchst einfach nur das Bike, du hast es eh schon gesagt und der hat es jetzt da her damit, da spielen die Dinge gar keine Rolle mehr. Weil du willst es einfach nur irgendwie haben, ob es wirtschaftlich gut läuft. Aber in solchen Situationen wie jetzt ist Vertrauen plötzlich einen komplett anderen Stellenwert. Den sage ich immer schon haben sollte.
Vor diesem Hintergrund, was schickst du Roman Arnold für eine Message Richtung Koblenz?
Also ich bin überhaupt nicht in der Position, Roman Arnold
einen guten Tipp zu geben. Ich wusste, das kommt.
Nee, aber es ist tatsächlich so. Und ganz ehrlich.
Das traut sich auch kein Mensch.
Nee, aber.
Was für eine Legacy, also dieser Mann wirklich. Und auch
ja, sein Bruder. toll, muss man wirklich sagen, brauchen wir nicht diskutieren.
Aber zukunftsträchtige Aufstellung der Marke. Ist das jetzt ein Thema? Ist diese Integration?
Muss er vertikalisieren. Entweder ein Handel, da kommen dann nicht rein, weil die meisten Händler sagen, gut kennen, ihr habt uns so lang echt geärgert. Also, da ist der Handel verdammt gut, das auszugliedern. Die haben auch Aldi niedergespielt. Damals die Aldi-Räder haben sie dann einfach alle nicht gemacht. Plötzlich sind die alle beim Hof, alle wieder auf dem Hof gelegen und haben gesagt, machen wir nicht mehr. Und da ist der Handel gut. Vielleicht ändert sich da was. Ansonsten eigene Shops aufmachen, das ist langsam Anfahrt. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Weg. Dazu muss er tatsächlich Händler sein und Händler bei Hart. Marke entsteht immer von oben nach unten, also von innen nach außen. Müsste der Händler bei Hart sein? Weiß ich nicht, ob er das genau ist. Ich glaube ja. Aber diese Vertikalisierung muss er entweder in die eigenen Hände nehmen oder extrem gute Partnerschaft auf sehr einer großen Fläche finden, weil E-Bikes online wird nicht funktionieren.
Alex, Januar 2026, der hatte irgendwie 48 Tage gefühlt. Jetzt ist Februar und ich freue mich, mit dir jetzt monatlich zu sprechen, weil es jedes Mal wirklich so spannend ist. Und ich würde auch begrüßen, wenn wir ab und zu Gäste, Gästinnen vor allem haben. Ja. Schreibt uns gerne, vor allem Frauen. In erster Linie Frauen.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer.
Bis dann. Tschüss.